All Hands on Deck, der Panthenius-Podcast mit Dirk Ammann von der Boot 2026.
Moin Wolfgang, oder wie du immer zu mir sagst, Buenos Dias, glaube ich, aber völlig falsche Aussprache. Normal wähne ich dich irgendwo, Spanien, Portugal, du bist viel weiter weg. Wolfgang Michalski, wo bist du?
Ah, ich bin im Winterlager in der Karibik. Auf dem Schiff und verankert an einer kleinen Insel. Da gibt es nur Palmen und eigentlich sonst gar nichts.
Das ist ja wirklich ein trauriges Leben. Wie hältst du diese Askese aus? Ich finde, du siehst hervorragend aus, wenn ich das mal sagen darf.
Naja, danke. freut mich. Dann springe ich hinterher ins Wasser und mach wieder ein Rundschwimmen. Weil laufen kann man hier wenig.
Wir melden uns hier ja von der größten Wassersportmesse der Welt, von der Boot an einem schon inzwischen dunklen Mittwoch haben wir, glaube ich, heute. Alle machen sich bereit auf das Messefest und freuen sich gewaltig, während ich mit dir spreche. Wer ist denn eigentlich Wolfgang Michalski? Was zeichnet dich aus? Warum kenne ich dich seit 25 Jahren und du, Panthenius, seit gefühlt 50 Jahren? Was machst du beruflich?
Ich bin viel rumgekommen, viel gesegelt, eigentlich immer mit Schiffen zu tun. Und irgendwann fing ich an, als Berater, Sachverständiger für Versicherungen zu arbeiten. Das war irgendwo Ende der 80er oder sowas. Und habe mich dann, ich lebe in Spanien, hast du gesagt, und habe mich dann spezialisiert auf Schäden, Unfallschäden an der spanischen, portugiesischen Küste. Dann kam mit der Zeit die Atlantikinseln, Karibik, Südamerika, Lateinamerika dazu. Und jetzt bin ich mehr oder weniger im Ruhestand und verbringe den Winter auf meinem Schiff in der Karibik. Also genau genommen in Panama, wie gesagt, von der kleinen Insel.
Auf der karibischen Seite. Und die Frage, die ich gerne Kunden oder anderen stelle, wenn man durch den Panama-Kanal fahren würde, fährt man da eigentlich, wenn er von der Karibik kommt und in den Pazifik fährt man da eigentlich von Ost nach West oder von West nach Ost?
Wenn man aus dem Pazifik kommt, dann musst du von West nach Ost, sonst kommst du nie an.
Das stimmt aber nicht ganz. Jetzt kommt nämlich der Schlaumeier, der auf die Karte geguckt hat. Der Panama-Kanal verläuft nämlich andersrum. Die eigentliche Funktion, du fährst im Grunde von Ost nach West, wenn du vom Pazifik kommst. Aber ist egal. Könnt ihr alle mal auf die Karte gucken, wie in Panama.
Also da bin ich, das lassen wir mal offen.
Wir wollen mal sehen, ob ich ein Schlauer bin als ein Sachverständiger. Das ist eine extra Aufgabe. Wolfgang, du hast dich nun geflüchtet nach Panama, damit wir dich nicht weiter behelligen können, obwohl du uns so wichtig bist, gerade so bei großen Hurricane-Schäden und so weiter, wo du aufgeräumt hast. Aber du hast noch automatisiert durch deinen Beruf ein besonderes Faible oder Fachkenntnis. Denn in dem Bereich, wo du normalerweise lebst, da gibt es einen Haufen Tiere seit einigen Jahren, die ihr Unwesen treiben und viele Leute zur Weißglut bringen. Ich spreche von den Orcas. Wie kommt das, dass du so tief in dem Thema da bist?
Das ergab sich so, dass ich nach einer Atlantiküberquerung kam auf einmal die Schäden dazu. Da wurde ein Schiff angeblich gerammt von Orcas und hatte das Ruder verloren. Und das war in Tarifa, in der Straße von Gibraltar. Niemand glaubte, dass das stimmte, dass sowas geht nicht, sowas gab es noch nie. Und da gab tatsächlich, die Fischer haben gesagt, der Skipper war besoffen, der ist ins Thunfischnetz gefahren und hat und will jetzt den Orcas die Schuld geben. Das war der erste Fall. Und danach wurden das immer mehr. Und seitdem hatten wir inzwischen unbekannt genau die Zahlen, weil niemand genau, es gibt keine Buchführung, weil das am liebsten verschwiegen wird. Aber ich würde sagen, wir sind schon deutlich über 1000 Schäden in den letzten, seit 2020 fing es an. Bis 25 sind wir irgendwo zwischen 1000 und 2000 Schäden. Kein Mensch weiß es genau.
Nun gibt es ganz viele Deutungen, warum das so ist, und wir sind alle keine, was muss man dazu sein, weiß ich nicht, Meeresbiologen oder was auch immer, alle möglichen Leute diskutieren, was Wundermittel. Versuchst du das irgendwie zu deuten oder hast du das herausgefunden oder was haben dir die Fachleute gesagt, warum die das machen, oder ist dir das eigentlich ziemlich egal, es ist nun mal einfach so?
Egal kann es nicht sein, weil Orcas sind hochintelligent, sind liebe Tiere, sind Tiere, die eigentlich sehr kommunikativ und sehr freundlich zu Menschen sind, also sind Delfine, sind keine Wale. Und insofern meine Theorie ist, ich fange mal andersrum an. Wissenschaftler, die klare Aussagen haben, gibt es nicht. Es gibt jede Menge Wissenschaftler, die studieren wollen und irgendwas tun wollen, aber Ergebnisse haben wir nicht. Es gibt erstaunlicherweise dieses Verhalten nur bei Orcas in der Straße von Gibraltar. In Orcas gibt es überall auf der Welt und nur diese Familie, das sind vielleicht 15 Orcas, die Ruder kaputt machen, die gibt es nur hier.
Okay. Hast du von diesen ganzen Sachen, die da empfohlen werden, also das ist bestimmt nicht vollständig, aber was weiß ich, Sand ins Wasser streuen oder irgendwelche Bojen hinterherziehen, was weiß ich, mit der Leuchtpistole ins Wasser feuern und was es nicht alles gibt. Hast du schon irgendwas gehört, was wirklich wirkungsvoll ist? Gibt es irgendein Verhalten? Das wird immer wieder von diskutiert, ja, fahr weg oder nimm komplett Fahrt aus dem Schiff oder was auch immer. Wird alles Mögliche diskutiert.
Ich habe vieles gehört, eigentlich die ganzen Meinungen kenne ich, aber Beweise gibt es überhaupt nicht. Also die Orcas haben zu Anfang ein Verhalten gezeigt, das war eigentlich ähnlich wie die Orcas fangen in Südafrika, fangen sie weiße Haie. Und die nehmen sie, fangen die an der Flosse, an der Schwanzflosse, an der Rückenflosse, drehen sie um und schlagen ihnen mit Schwung ein paar Mal auf den Bauch, dann bleibt der weiße Hai immobilisiert und dann fressen sie in Ruhe, was sie wollen. Und sowas Ähnliches haben sie eigentlich angefangen mit den Segelbooten, am Ruder anzuziehen und versuchen, das Boot umzudrehen. Haben inzwischen ihr Verhalten geändert. Also zu Anfang dauerte ein Orca-Angriff, ich sag mal Angriff, weil Interaktion, sagen die Wissenschaftler, finde ich das falsche Wort. Ein Orca-Angriff hat früher, also 2020, 2021, oft über eine Stunde gedauert. Den letzten Angriff habe ich abgewickelt, das ist wieder mal ein Ruder abgebrochen worden. Das hat eine Minute gedauert. Der Eigner hat noch nicht mal die Orcas kommen sehen, der war alleine an Bord. Es knallte, er kam raus, dann knallte es noch zweimal, war das Ruder weg und die Orcas auch. Das heißt, die Orcas haben sich spezialisiert, die haben inzwischen aus dieser, was auch immer, Motivierung, haben sie einen Job gemacht. Das müssen wir machen und so schnell wie möglich und dann sind wir wieder weg. Also es gibt keine Rammstöße mehr, es gibt keine Besuche mehr, sondern die Orcas kommen, donnern gegen das Ruderblatt, beseitigen das und vielleicht machen sie auch noch ein Loch im Rumpf, weil das gerade passt oder weil der Rumpf da ein bisschen schwächer ist und dann gehen sie zum nächsten Schiff.
Spannend, ne? Ist es nun so, es gibt ja auch im Internet so Karten, wo man die Schadenhäufigkeit sieht. Hilft einem das, dass man sagen kann, okay, in dem und dem Zeitraum halte ich nicht da und da auf? Oder hilft das eigentlich gar nicht so viel? Ist das so ein bisschen Glücksspiel?
Das war zu Anfang, gab es eine Theorie, die Orcas sind weiter außerhalb der 20 Meter Wasserlinie, Tiefenlinie, und haben ziehen im Mai, Juni, Juli von Gibraltar an der portugiesischen Grenze Richtung Galicien und dann Richtung Südirland. Das war zu Anfang. Heute ist es inzwischen so, dass es die Orcas haben vermutlich nicht mehr genug zu fressen in der Straße von Gibraltar und sind auf der ganzen Küstenlinie vertreten. Und mit den 20 Metern, das hat auch nicht funktioniert. Also es gibt Orcas, die mit unter 20 Meter angreifen. Und es gibt Leute, die fahren mit 500 Meter Wassertiefe unbehelligt. Also ich kann keine Regeln geben.
Auch kein Zeitraum oder sonst irgendwas, ein Allheilmittel, Fahrt. Schlauste Methode, ja, vielleicht gar nicht in der Region vorbeifahren. Tut mir natürlich leid. Also ich meine, in Porto muss man mal gewesen sein oder zu dir nach Huelva kommen, wäre auch ein Hammer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die Kanaren will, macht es dann vielleicht Sinn, irgendwie erstmal sich über, was weiß ich, Madeira, Azoren zu hangeln, oder weiß man es einfach nicht?
Die Orcas sind an der Küste, im Küstenbereich. Die 20 Meilen, 30 Meilen von der Küste, weil sie versuchen, Thunfische zu fangen. Ihr Job, sie suchen eigentlich nach Thun, davon leben sie. Das heißt, auf Hochsee habe ich noch nicht gehört, dass Schiffe von Orcas angegriffen wurden. Und einfach Segeln aufgeben ist natürlich eine Möglichkeit, aber vielleicht kann man ja auch die Schiffe ein bisschen besser vorbereiten. Das wäre nochmal ein Job für den Designer.
Ja, das wäre ein klein bisschen, wobei ich eigentlich sagen muss, bisschen besser vorbereiten, das hatten wir alles schon mal. Also mein Tipp, und vielleicht liege ich falsch, vielleicht ist es für den Blauwassersegler, der in solchen Regionen unterwegs ist, schlauer, ein wasserdichtes Compartment zu haben, als eine zusätzliche Koje. Ist das vielleicht eine Lösung?
Also ich beschreibe mal, die Ruderblätter werden zerstört von den Orcas, weil konstruktiv gesehen, vielleicht können wir da irgendwann auch mal nochmal ein Bild davon sehen, da sieht man, das sind Halbschalen und in der Mitte ist eine ganz lange Nierostange. Das ist der Ruderstand. Und wenn die Orcas jetzt doch kräftig gegen diesen langen Ruderschaft donnern, unten im unteren Bereich, dann hebelt der gewaltig auf die Ruderlage. Und dann haben wir Probleme gehabt, dass dieser Druck so groß war, dass das Ruderlager aus dem Schiff gebrochen wurde. Da würde ein wasserdichtes Schott helfen. Dann, wenn man da so ein Loch im Achterschiff hätte, wäre ein wasserdichtes Schott auf jeden Fall, würde es dafür sorgen, dass das Schiff nicht untergeht.
Damit wäre ja schon mal geholfen. Mit dem Notruder kommt man ja vielleicht irgendwie noch ein bisschen weiter. Und wenn das Schiff nicht untergeht, das ist schon mal ein großer Vorteil. Nun bist du Sachverständiger und kennst natürlich, wie unsere Boote aufgebaut sind. Meinst du, man kann sowas beim Serienboot, ohne jetzt einen Hersteller zu nennen, aber die sind ja von der Konfiguration relativ gleich, sowas nachrüsten? Ist sowas möglich, meinst du?
Ich würde vermuten, ich würde gerne mal mit einem Designer reden, dass er es mal durchrechnet. Ich denke, dass die Ruderblätter sind so, wie sie mal vor 40, 50 Jahren am Anfang der Kunststoff-Epoche sich entwickelt haben sich nicht verändert. Da könnte man bestimmt designmäßig einiges machen, zum Beispiel dafür sorgen, dass dieser enorm lange Hebel nicht den Koker aus dem Schiff brechen kann, sondern dass da irgendeine Sollbruchstelle irgendwo in der Mitte ist, wo dann ja, ein Stück Ruder abbricht und der Rest des Ruders bleibt das Schiff noch manövrierfähig und vor allem die Halterung der Ruderkoker wird nicht zerstört durch einen übergroßen Druck im unteren Bereich.
Das wäre eine total interessante Möglichkeit. Ich glaube, leider hatte ich heute Klaus Röder, der ist nämlich Yachtdesigner und Sachverständige. Mit dem muss ich glatt nochmal Rücksprache halten, weil das sind natürlich total tolle Erkenntnisse, dass man sagt, okay, wenn ich das Tier als solches nicht verhindern kann, das ist sein Lebensraum, in den ich eindringe, so sehe ich das zumindest, dann muss ich ihm mit Respekt entgegentreten und wenn ich dabei kaputt gehe, ist es meine eigene Schuld, denn wir sind ja keine Tierdompteure und so weiter. Gewalt ist sicherlich gar keine Lösung. Ist das Ganze eskaliert in den letzten Jahren? Also wird das immer mehr? Meinst du, der eine Orca lernt vom nächsten, dass die da eine Methodik haben? Oder andere Theorie wäre ja, wie gesagt, es sind alles nur Theorien, Theorie, meine Güte, ich habe jetzt schon so viele Segelboote angebufft, es war immer noch kein Thunfisch. Irgendwann kann ich das mal unterscheiden und lass mal ein bisschen ab. Wäre ja eine Theorie.
Ich würde mal davon ausgehen, dass die Orcas sehr intelligent sind, die unterscheiden Segelboote von Thunfisch. Also mein Gefühl ist, dass, also ich habe schon zu Anfang gesagt, es gibt keine Statistiken, es gibt niemanden, der sich dafür zuständig fühlt, Buch zu führen, was nun eigentlich passiert. Aber mein Gefühl ist, es wird mehr und es die Angriffe werden mehr und werden immer kürzer. Das heißt also, die Orcas haben, und es sind eben mehr Tiere involviert, die haben das inzwischen wie so ein bisschen störenden Job aufgefasst, hat man fast das Gefühl.
Einfach mal ein bisschen Training, wenn der tatsächliche Thunfisch kommt, dass man das Ganze dann schon mal ein bisschen drauf hat, so als Durchschnittsorca. Wenn das denn so ist, wenn du jetzt da längs segeln müsstest, nun bist du in der Karibik, in Panama, gibt es bestimmte Bootstypen, die du bevorzugst, besonders schnelle Boote? Boris Herrmann ist ja heil dran vorbeigekommen, als er von Gibraltar kommt, hoch nach La Rochelle wollte. Oder ist der stäbige Langkieler noch besser, oder ist es eigentlich Wurst egal, das individuelle Schiff drauf vorbereiten?
Es ist klar, dass die Orcas entschieden haben, sie gehen an kleine und mittlere Schiffe, also an große Yachten, so über 80 Fuß oder sowas, das interessiert sie nicht mehr. Sie gehen auch nicht an U-Boote oder Tanker ran oder sowas, sondern eben nur sowas Kleineres. Und sie lieben Spatenruder. Also ein Ruder mit Skeg. Ich habe mal einen Angriff gesehen, da haben sie den Rumpf mit Rammstößen, bestimmt 100 Rammstöße in einer Stunde gemacht. Aber das war ganz zu Anfang und auch kein großes Ergebnis gehabt. Den Rumpf haben sie nicht zerstören können. Die Schiffe, die ich gesehen habe, von denen ich gehört habe, die untergingen, sind immer der Ruderkoker rausgebrochen. Das heißt also kleinere Schiffe.
Finde ich nett, dass du Boote unter 80 Fuß als kleinere Schiffe empfindest. Ich finde das schon ziemlich groß. Und der Blauwassersegler sagt ja, wenn man Blauwasser segeln will, muss man ein Schiff in Fuß so lang haben, wie man in Jahren alt ist. Das sind bei mir auch schon 62 Fuß, also mit Blauwassersegeln wird es auch nichts. Du hast dir deswegen zwei Rümpfe gekauft, ne? Zweimal 40 Fuß, da kommst du auch mit 80 Fuß hin. Nein, Quatsch, das war gemein. So alt bist du noch nicht. Wolfgang, tausend Dank. Ich frage die Leute hier immer, wenn sie bei mir auf dem Stand waren und Kaffee getrunken haben, hast du noch Kaffee? Soll ja genug Kaffee geben. Wo geht's weiterhin? Was sind deine Ziele für 2026? Oder ist es gerade so schön, dass du keine Ziele hast?
Ich würde sagen, solange man mich hier in Ruhe lässt in dieser Gegend, bleibe ich hier. Das ist hier gut und ich fühle mich wohl, ist noch nicht so überlaufen und es ist insgesamt, na gut, ich habe noch nichts Besseres gefunden.
Wolfgang, tausend Dank. Und wie du siehst, dank moderner Technik erreicht man dich auch in der hintersten Ecke. Also weiter brauchst du nicht weglaufen. Es ist so schön, dich zu sehen. Es ist so toll, dein breites Lächeln zu sehen. Wir kennen uns wirklich, wirklich lange. Und das ist das Tolle an der Panthenius-Familie. Wir sind wirklich alle irgendwie eine Familie, die wir uns so lange kennen. Und das freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie heißt das? Buenos Dias heißt beim Begrüßen. Wie heißt das beim Abschied?
Adios. Reicht.
Adios, dann machen wir es ganz einfach. Adios, Wolfgang, vielen Dank. Grüß mir Panama. Ach, wie schön ist Panama und iss eine Banane für mich.
Vale, mache ich gerne. Okay, schöne Boot noch und viel Spaß.
Ciao, danke. Ciao.